Ja, ihr Lieben, vor 2700 Jahren kamen die Menschen in Lydien, im Westen der heutigen Türkei, auf eine Idee, und zwar, sie schlugen Goldklumpen flach und prägten sie mit einem Stempel. Es war eine Art Versicherung, dass es wirklich echtes Gold ist. Diese Goldscheiben gelten als die ersten Münzen der Welt, so sahen die aus damals. Und zur Zeit des Neuen Testaments, wovon also die das Neue Testament berichtet, waren zum Beispiel solche römischen Münzen links zu sehen, sehr verbreitet, oder rechts eine griechische Drachme. Bis nach Indien hat man damit gezahlt. Aktuell sind, noch was Grundsätzliches zur heutigen Predigt, wir sind heute in der zweiten Folge dieser Predigtserie über mit Gott im Alltag leben, ja, und Geld ist natürlich ein ganz wichtiges Element. Und ja, da werde ich jetzt ein bisschen drauf eingehen, und ich bin sicher, ihr werdet was mitnehmen. Das ist die erste Frage, die ich euch stellen möchte. Verdirbt Geld den Charakter? Ich habe kürzlich in der Frankfurter Rundschau einen Bericht gelesen über eine Studie von US-amerikanischen Forschern aus dem Jahr 2019. Die wurde von der National Academy of Sciences in den USA veröffentlicht. Und Ergebnisse dieser Studien waren unter anderem: wer viel Geld hat, sieht Gier eher positiv und betrügt öfter. Sozial höhergestellte lügen und betrügen häufiger als Menschen mit niedrigem sozialem Rang. Außerdem nehmen sie anderen im Straßenverkehr öfters die Vorfahrt, nehmen öfters auch Kopierpapier mit nach Hause, neigen dazu, illegale Software zu kopieren, oder wenn sie an der Kasse Wechselgeld zu viel zurückbekommen, behalten sie es einfach. Der Bericht sagt, wahrscheinlich verhalten sich Angehörige höherer sozialer Schichten deshalb unmoralischer, weil Gier in diesem Teil der Gesellschaft in einem positiveren Licht gesehen wird. Kurz gesagt ist das Ergebnis dieser Studie, teilweise verdirbt Geld wirklich den Charakter. Wie denkst du darüber? Stimmt das? Das möchte ich jetzt in meiner Predigt ein bisschen beleuchten. Also Geld, vor allen Dingen, also im Gegensatz zum Tauschhandel, erleichtert Geld es ja sehr, Reichtum anzuhäufen, und auch den Handel hat also die Menschheit schon vorangebracht. Allerdings begünstigt Geld auch Betrug und Verbrechen. Fast jede kriminelle Handlung hat mit Geld zu tun. Zum Beispiel Falschgeldherstellung, Raub, Handel mit Drogen oder sonstigen illegalen Waren, Betrug in jeder Form, Sklaverei und Zwangsarbeit, Erpressung, Steuerhinterziehung, Bestechung, Korruption. Und tatsächlich, in der Bibel kommt ganz viel davon auch vor. Das ist also keine Errungenschaft der Neuzeit. Ich denke zum Beispiel an die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ihr kennt die. Da geht es im Grunde um Raub und Körperverletzung. Oder der spätere Zöllner Matthäus, der hat seine Leute ausgebeutet. Ja, oder ganz interessant, bei Micha 6, Vers 11 werden falsche Gewichte auf dem Markt erwähnt. Also Betrug. Ja. Also Geld, der Umgang mit Geld, da ist man gefährdet abzurutschen. Ja. Wobei, es geht in meiner heutigen Predigt nicht um Geld als Zahlungsmittel, auch wenn das Geld gegenüber dem Tauschhandel es erleichtert, wie gesagt, Handel zu treiben. Im Grunde geht es um Besitz, materiellen Besitz. Das ist das Thema heute Abend. Das kann aber auch ein Haus sein oder eine Gemäldesammlung oder sogar ein Sparschwein, weil das hängt nicht von der Summe ab. Also in der Bibel steht das, ja. Und das ist natürlich eine Art Gegenbotschaft. Ja, da steht: Selig die Armen im Geist, denn eurer ist das Reich, eurer ist das Himmelreich. Moment, ich suche mal gerade hier, wo das steht bei mir. Und bei Matthäus 5, Vers 3, steht es noch ein bisschen genauer. Da steht, selig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Das heißt nicht unbedingt, dass man arm sein muss, aber die Hoffnung für alle übersetzt das so, selig die, die wissen, dass sie Gott brauchen und wie viel sie selbst beitragen können dazu. Und das ist die Armut, die hier gemeint ist. Und das ist jetzt eine Bibelstelle aus Jakobus. Jakobus hat für Arme und Reiche in der Gemeinde eine unterschiedliche Botschaft. Er sagt, ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, sollte sich vor Augen halten, wie wenig seine höhere soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Nur zur Erklärung, wenn hier nichts anderes angegeben wird, verwende ich immer die Luther-Übersetzung von 2017. Und hier zum Beispiel ist die neue Genfer-Übersetzung die gewesen, die ich verwendet habe. Also wenn man in der Bibel nach Stichworten wie Geld oder Reichtum sucht, findet man sowohl Bibelstellen, die davor warnen, als auch solche, die das gut finden, okay finden. Ja, es gibt beides. Also das Thema kommt häufig vor. Du findest bei der Suche zum Beispiel nach Geld 153 Treffer in der Luther-Version und 93 bei Reichtum. Ich zeige euch jetzt mal zwei Beispiele für eine positive Bewertung von Geld. Da steht zum Beispiel in der 1. Chronik 29, Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Macht und Kraft. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Oder in Prediger 5, wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und seinen Teil nehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, so ist es eine Gottesgabe. Also Botschaft, wenn du was hast, du darfst es genießen, du darfst dankbar sein. Ist erstmal nichts Schlimmes, nichts Verkehrtes. Aber es finden sich auch solche Stellen. 1. Timotheus 6, Vers 10. Und das sind jetzt nur zwei für viele, viele Stellen, die es zu diesem Thema gibt, die warnen in dem Fall vor Geldgier. Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Oder bei Lukas 15, und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Kurz gesagt, hier steht, wer wohlhabend ist, sollte seinen Besitz als Segen und Geschenk betrachten, aber die Bibel warnt vor einer Herzenshaltung, zu Geldgier oder auch ungesetzlichem Verhalten führt. Meine Frage an dich ist, was bedeutet dir Geld? Ja? Neben Ehe, Familie und Freunden sowie Körper und Gesundheit gehört auch die materielle Versorgung zu den Lebensbereichen, die gut laufen oder uns auch Probleme machen können. Und diese Bereiche beeinflussen sich gegenseitig. Wer finanziell gut gestellt ist, ist statistisch gesehen auch gesünder. Das berichtet eine Studie der Uni Duisburg von 2023. Also das ist sofort einleuchtend, wenn man an kostspielige Therapien oder Fitnessstudios denkt oder bessere Leistungen für Privatversicherte. Und Geldmangel kann es auch erschweren, soziale Kontakte zu pflegen. Auf Amtsdeutsch heißt das so beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die Chancen, sich am kulturellen und gesellschaftlichen Leben beteiligen zu können, hängen mit der Einkommens- und Vermögenslage zusammen. Also das ist statistisch wirklich nachgewiesen, das stimmt. Es gibt auch einen Weltglücksbericht, der von der UN jährlich veröffentlicht wird. An der Spitze liegen da immer skandinavische Länder. Also aktuell waren das, da hat die Tagesschau am 20. März berichtet, Da war das Finnland, Dänemark, Island und Schweden. Also Länder, die relativ hohen Wohlstand haben. Deutschland folgt erst auf Platz 24, ist aber weltweit immer noch relativ weit vorne. Ich könnte also meine Predigt damit abschließen, dass Geld, materielle Versorgung wichtig ist und positiven Einfluss auf alle Lebensbereiche hat. Aber wir sollen uns davor hüten, vor Gier und dem Anhäufen. Das wäre aber sehr oberflächlich. Sehen wir uns jetzt mal genauer an, was uns Jesus in der Bergpredigt über den Umgang mit Geld sagt. Und ihr werdet jetzt ein paar Bibelstellen wiedererkennen, die der Fabi letzte Woche auch verwendet hat. Ja. Also die Bergpredigt ist für mich so ein absoluter Kern der Bibel. Ich glaube, es ist meine Lieblingsstelle. In Vers 6, in Matthäus 6, Vers 9, Vers 19 bis 21, da steht: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also, wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln, also in Gottes ewiger Welt. Darauf sollen wir ausgerichtet sein. Es geht hier nicht um die Rettung oder die Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Diese erhält man allein durch Glauben. Es macht aber nach dieser Bibelstelle einen Unterschied, ob wir uns hier auf der Welt so verhalten, dass Gott sich darüber freut, oder ob wir das nicht tun. Ob wir uns Schätze im Himmel sammeln oder nicht. Im Vers 21 steht nicht, wo dein Herz ist, da ist dein Schatz. Das wäre naheliegend, denn wofür mein Herz schlägt, dafür setze ich mich ein, ob das zum Beispiel Sport, Kochen, mein Unternehmen oder meine Familie ist. Stattdessen steht hier, ihr seht es hier, dass es mein Herz, also mein inneres Wesen, verändert, je nachdem, worauf ich mich ausrichte. Herz steht für den inneren Menschen. Es prägt mich. Es prägt meinen Charakter, ob mein Leben allein auf finanziellen Erfolg ausgerichtet ist oder auf materielle Werte oder ob die Prio 1 ist, als Kind Gottes zu leben und seine Liebe meinen Mitmenschen weiterzugeben. Sehr gut passt dazu auch Sprüche 4, Vers 23. Da steht: Mehr als alles, was man bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und die Gute Nachricht übersetzt das ganz anders. Die sagt: Mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Das ist eine wichtige Botschaft dieser Predigt an euch. Es prägt mich, worüber ich mir Gedanken mache und was ich anstrebe, wonach ich mich ausrichte. Das verändert mich. Zum Beispiel steht auch im Psalm 1: Wohl dem, der Lust am Gesetz des Herrn hat und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Den Gedanken folgen meistens Worte und dann Taten. Darüber erzählt unter anderem Jakobus. Es geht also um die Gestaltung meines Lebens und meines Charakters. Der Galaterbrief warnt im 5. Kapitel vor negativem Verhalten, das sichtbar werden kann, wenn man ohne Gottes Geist lebt. Ihr kennt sicher Galater 5, 22, die Früchte des Geistes, oder besser gesagt die Frucht des Geistes. Und davor ist ein sogenannter Lasterkatalog. Da kommen auch Dinge vor, die mit Geld zu tun haben, zum Beispiel Eifersucht, Streit, Neid und Verschwendungssucht und Geiz. Wo kommt das denn her? Warum ist jemand zum Beispiel geizig oder fällt es ihm schwer, für was Gutes zu geben, zu helfen? Eine besonders negative Art von Gedanken und Gefühlen, die ebenfalls Einfluss auf meinen Umgang mit meinen Ressourcen haben, sind Sorgen. Also ich verweise nochmal auf Fabi letzte Woche, Fabi Hickmann, der das schön ausgeführt hat. Und das gilt für Zeit genauso wie auch für Geld. Die Schlüsse, die er daraus zieht, wiederhole ich heute gerne, denn wichtige Aussagen kann man nicht oft genug wiederholen. In Matthäus 6 ab Vers 25 steht: Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Und Vers 27, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Das wird dann in den folgenden Versen weiter ausgeführt. Das beste Mittel gegen Sorgen ist Gottvertrauen. Vertrau ihm deine Sorgen an. Er sorgt für uns bei gesundheitlichen Problemen, in einer Ehekrise und auch wenn es um Geld und Besitz geht. Du kannst übernatürlichen Frieden in dir erhalten, indem du Gott als den allmächtigen und allwissenden Schöpfer des Universums preist, indem du Bibelstellen darüber liest und Gott sagst, wie groß und wunderbar er ist. Das kannst du jederzeit und überall tun, laut oder in Gedanken. Die Sorgen verlieren dann an Macht über dich. Stattdessen füllt dich der Heilige Geist. Er füllt dich mit seinem Frieden und das immer wieder. Denn die Sorgen versuchen immer wieder bei dir zu landen, greifen dich immer wieder an. Mit Gottvertrauen bist du deutlich weniger gefährdet, in Angst und Sorge vor möglichen Krisen, Inflationen oder persönlichen Unglücken wie Krankheit zu leben. Wenn du dieses Gottvertrauen hast, lebst du in der Gewissheit, dass Gott einen sehr guten Plan für dein Leben hat und dass er uns auch in Krisen durchträgt und versorgt. Oft erkennen wir das erst im Nachhinein. Er hat einen viel weiteren Blick als wir. Also Sorgen ist sehr gefährlich. Eine weitere ungesunde Art von Gedanken sind Vergleiche mit anderen Menschen, vor allem mit solchen, die mehr verdienen oder besitzen als ich, die eine höhere Position in der Firma haben oder auch zum Beispiel Kinder, die in der Schule erfolgreicher sind. Im 2. Mose 20, Vers 17 steht: Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Ihr kennt das? Das ist das 9. und 10. Gebot. Es geht um Neid, Missgunst und Minderwertigkeitsgefühle. Wir werden dazu aufgefordert, nicht zu begehren, also solchen Empfindungen, wenn sie kommen, entschlossen gegenüberzutreten, entgegenzutreten. Als Christen wissen wir, dass nicht Gott der Ursprung solcher Gedanken ist, sondern sein Gegner. Neid und Begehren machen dich garantiert unglücklich und beschädigen auch die Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Auch dafür gibt es ein sehr wirksames geistliches Gegenmittel. Es heißt Dankbarkeit. Dankbarkeit öffnet uns die Augen für all das Gute, was wir haben. Sie zeigt uns, wie beschenkt und geliebt wir sind. Dankbarkeit macht uns glücklich. Du kannst dich damit erfüllen lassen, indem du Gott im Gebet dankst. Das kannst du jederzeit und überall tun. Und ich garantiere dir, dass es deiner Seele sehr gut tut. Wenn du diese Dankbarkeit empfindest, erkennst du deutlicher, was Gott wichtig ist und auch, was ihm komplett unwichtig ist. Zum Beispiel der gesellschaftliche Status. Wenn ich nicht davon getrieben bin, mir oder anderen etwas beweisen zu müssen, habe ich größere Freiheit, Gott nach seinem Auftrag für mich, nach meiner Berufung zu fragen. Bei meiner Berufswahl, aber auch während meines ganzen weiteren Lebens. Ich darf meine Begabungen einsetzen, ich darf gute Arbeit, ja sogar exzellente Arbeit leisten und ich darf mich über die Anerkennung anderer von Herzen freuen. Ich darf Erfolg haben und ich darf ihm dafür die Ehre geben, aber auch andere fördern und ihre Kompetenzen neidlos anerkennen, mich für sie einsetzen, Freunde gewinnen. Ich komme zurück zu Matthäus 6. Ab Vers 24 heißt es: Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Das polarisiert, oder? Wer das ernst nimmt und zu dem Schluss kommt, dass er bisher vor allem materielle Lebensziele hatte, wird dazu aufgefordert, umzukehren, wie es die Bibel nennt, eine 180-Grad-Wende zu vollziehen und sein Leben neu auszurichten. Wie ist es aber, wenn ich alles dafür eingesetzt habe, dass ich und meine Familie finanziell versorgt sind und wenn ich dafür gesorgt habe, dass meine Kinder zum Beispiel studieren können? Dann ist meine erste Frage: Ist Jesus dein Herr? Betrachtest du alles, was du hast, als dir anvertraut? Setzt du es in Absprache mit ihm ein, um deiner Verantwortung gerecht zu werden? Dann ist daran auch nichts verkehrt. Und es kommt zu einem neuen Punkt: Es gibt einen weiteren wichtigen Hinweis darauf, wie du das, was du besitzt, mit Dankbarkeit und Freude genießen kannst. Im Psalm 37, Vers 21 steht: Während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt, ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, großzügig und gibt. Sich etwas leihen und es nicht zurückgeben, was ist das? Das ist Untreue, vielleicht hat die ihre Wurzel in Gier oder Angst, zu kurz zu kommen. Egal, wie viel du besitzt, du kannst mit dem, was du hast, großzügig oder geizig umgehen. Luther übersetzt sehr schön, finde ich, dieses Lutherdeutsch: Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ich werde jetzt eine längere Stelle, also aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, vorlesen, weil das eigentlich alles sehr schön beschreibt, diese innere Haltung zum Geben. Da steht: Er kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja von dem Mann, den Gott reich beschenkt: Großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen. Gott aber, der dem Sämann Brot und schenkt. Ist das hier noch drauf? Das habe ich, glaube ich, weggelassen. Moment. Genau, ich komme zu der zweiten Stelle. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott danken. Also der Hintergrund: Paulus schreibt davon, dass eine andere Gemeinde versorgt wird. Und der letzte Vers: Durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Dann werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereitwillig mit ihnen und mit anderen teilt. Also jeder Einzelne kann vor Gott entscheiden, wie viel Geld er spendet. Sollen oder müssen wir spenden? Nein, wir dürfen spenden. Im Neuen Testament, also dem neuen Bund durch Jesus, den wir mit dem Abendmahl feiern, ist kein Opfer mehr erforderlich, auch wenn die Spende oft als Opfer bezeichnet wird. Man kann sich seine Gnade, ein Geschenk, nicht durch ein Opfer erkaufen. Auch im Alten Testament steht zum Beispiel im Psalm 91: Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerschlagenes Herz, und damit ist ein Herz gemeint, das seine Schuld erkennt. Auch im Alten Testament ging es Gott nicht um den materiellen Wert der Opfer. Also ich persönlich sehe die Opfervorschriften in der Tora als geistliche Übung für die Menschen, damit sie klarer erkennen, dass alles Gott gehört Und natürlich mit dem Resultat, dass die Leviten, die Priester und Mitarbeiter im Tempel versorgt waren. Also Juden und Christen haben durch die ganze Geschichte hindurch bis heute ihrem Einkommen entsprechend etwas für Gottes Reich gespendet. Es ist richtig, dass man nüchtern rechnet und sicherstellt, dass man sich selbst und seinen Partner oder seine Familie mit dem versorgt, was man braucht. Das hat nichts mit Geiz, Sorge oder Begehren zu tun. Aber Gottvertrauen und Dankbarkeit macht Menschen großzügig. Alles, was du hast, verdankst du Gott. Als Verwalter darfst du in seinem Sinn von dem geben, was dir anvertraut ist. Mit dieser Haltung wird das Geben dir leicht fallen. Du bist dann der fröhliche Geber, den Paulus beschreibt in 2. Korinther 9, Vers 7. Ein jeder, wie er sich's vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich kenne persönlich Menschen, die in einer finanziell beengten Situation großzügig gespendet haben und in der Folge wunderbare Versorgung erlebt haben. Das ist aber kein Automatismus. Viel wichtiger ist, dass diese Erfahrung ihren Glauben gestärkt und ihre Beziehung zu Jesus gefestigt hat. Darin, dass er der Versorger ist und bleibt. Und liebe Freunde, es geht nicht nur um Geld, es geht natürlich auch um alles andere, was du zu geben hast. Also zum Beispiel Zeit, emotionale Zuwendung oder auch die Botschaft des Evangeliums. Das Geben an sich, ja, ist einfach, macht seliger als das Behalten. Ich komme langsam zum Ende und die Musiker kommen gerne langsam nach vorne kommen. Gott hat seine eigenen Maßstäbe. Besitz spielt für ihn keine Rolle. Ihn interessiert ausschließlich unser Herz. Ich möchte euch jetzt 4 Hinweise aus meiner Predigt nochmal zusammenfassen. Und ich habe hier heute Freitagabends schon viele Predigten gehört und ich weiß, dass nach einem langen Tag, einer langen Woche, es schwierig ist, sich 4 Punkte zu merken. Deshalb sage ich dir, merk dir nicht die 4 Punkte, aber schau, welche dieser 4 Punkte dich ganz persönlich anspricht und nimm das mit. Jeder von uns ist an einer anderen Stelle im Leben. Jeder hat ein anderes Problem und nicht jede Botschaft richtet sich an jeden. Wir haben es bei Jakobus wunderbar gelesen vorhin. Die 4 Botschaften sind folgende. Erstens, gib der Gier nach Geld und Ansehen nicht nach. Es verändert dich negativ, wenn du dich im Leben primär nach Besitz ausrichtest, wenn das deine Gedanken und damit dein Leben bestimmt. Das kann dich hartherzig, egoistisch und überheblich machen. Zweitens, entscheide dich für Gottvertrauen statt Sorgen. Wo Gottes Geist ist, ist auch der Gegner, der dir zum Beispiel Lügen von Armut und Einsamkeit erzählt. Lerne das zu erkennen. Gottes Plan für dich ist sehr gut. Die 3. Botschaft. Entscheide dich für Dankbarkeit, anstatt dich mit anderen zu vergleichen. Danke ihm und du wirst spüren, wie gut dir das tut, wie selbstbewusst und souverän dich das macht. Und 4. Sei großzügig und erlebe, wie du zum Segen für andere wirst. Alles, was du bist und hast, kommt von Gott. Du darfst als guter Verwalter in seinem Sinn damit umgehen. Also gib Gott Raum in deinem Leben. Erlebe, wie du zum Segen wirst, wenn du seine Liebe weitergibst und wie glücklich dich das machen wird. Amen.